Guten Morgen, schön euch zu sehen. Ja, ich möchte mich bedanken bei allen, die gebetet haben für dieses Wochenende. Wir hatten ja die Klausur der Gemeindeleitung und ich würde sagen, wir hatten eine richtig starke Zeit und Gott hat uns einiges gezeigt. Und das werdet ihr auch demnächst mitbekommen. Wir werden das als erstes Mittwochabend so auch ein bisschen einfließen lassen während der Gemeindeversammlung. Und ich habe festgestellt, dass manches von dem, was dort so an Impulsen auch kam, heute schon in die Predigt eingeflossen ist. Da hat Gott irgendwie schon vorher gesprochen. Irgendwie seltsam, als ob Gott Dinge schon vorher wüsste. Von daher. So, heute wieder mal einer unserer Werte und heute geht es um einen Wert, der ein bisschen mit dem letzten zu tun hat. Wenn dich interessiert, was es alles für Werte gibt, dann darfst du gerne die letzte Predigtnummer anschauen. Da sind die alle nochmal mit rein oder du kannst auf unserer Homepage nachschauen, da sind die auch aufgeführt. Heute geht es um einen Wert. Letztes Mal ging es ja um wir lieben und ehren Gott und sein Wort. Und heute geht es nochmal ein bisschen um dieses Wort, um die Botschaft und der Wert, den wir uns da von Gott haben auf die Fahne schreiben lassen, heißt, wir verpacken eine zeitlose Botschaft in zeitgemäße Formen. So, logischerweise hat meine Predigt heute Morgen dann also zwei Teile. Das eine ist die zeitlose Botschaft und das andere sind die zeitgemäßen Formen. Und ich möchte mit der zeitlosen Botschaft anfangen. So, wie gesagt, letzten Sonntag haben wir uns damit beschäftigt, dass wir Gottes Wort ehren. Und heute geht's noch mal ein bisschen um dieses Wort, um diese Botschaft, um das, was Gott sagt. Aber bevor wir uns über die Botschaft Gedanken machen, möchte ich uns einen Gedanken an Anfang stellen, der die Grundlage dafür ist, dass die Botschaft zeitlos ist. Und der erste Punkt heißt, Gott ändert sich nicht. So, in Jesaja Kapitel 41, Vers 4, da heißt es am Ende des Verses, ich bin der Herr, der Erste und noch bei den Letzten bin ich derselbe. Manche von uns, die freuen sich, dass sich Dinge verändern bei ihnen. Die sind typischerweise aus der jüngeren Fraktion. Und dann kommt so eine Phase, in der man diese Veränderungen eher fürchtet, als sie herbeisehnt. Es gibt immer Veränderungen. Manche sagen, die einzige Konstante in unserem Leben ist die Veränderung. Aber Gott ist anders. Gott sagt, ich bin der Erste. Gott war da, bevor alles andere da war und er hat alles gemacht. Und er sagt, auch bei den Letzten bin ich noch dasselbe. Gott verändert sich nicht. Gott ist ein absolut solides Fundament. Er ist derjenige, auf den du bauen kannst. Er ist derjenige, der sich nicht verändert. Er ist derjenige, der selbst in stürmischen und erschütternden Zeiten dafür sorgt, dass dein Lebenshaus sicher steht. Und deswegen ist es eine gute Sache, sich auf Gott einzulassen und sich auf ihn zu verlassen, unser Haus auf seinen Grund zu bauen. Jesus sagt mal, es gibt zwei Sorten von Menschen. Die einen bauen ihr Haus auf Sand und die anderen bauen ihr Haus auf einen soliden Fels. Und er sagt, diejenigen, die das tun, das sind diejenigen, die mein Wort hören und es tun. Da sind wir wieder bei diesem Wort, bei dieser Botschaft. Und so komme ich zu dem Punkt eigentlich, Gottes Wort verändert sich nicht. Und dieser Punkt, diese Aussage, dass Gottes Wort sich nicht verändert, der ist so wichtig, dass er sowohl im Alten als auch im Neuen Testament steht. Im Alten Testament nochmal Prophet Jesaja, Kapitel 40, Vers 8. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Doch das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Gott sagt, das, was ich gesagt habe, mein Wort bleibt in Ewigkeit. Und Jesus wiederholt es im Neuen Testament mit anderen Worten. Er sagt, Matthäus 24, 35, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. So im Alten Testament, da sind wir noch bei dem, was wir aus der Natur kennen. So die Blumen verwelken, die Blumen, die wir Männer unseren Frauen regelmäßig schenken. Oder auch nicht. Das Gras verwelkt, wenn es zu heiß wird, wenn der Klimawandel zu hart ist, dann passiert sowas. So, aber Jesus, der geht nur noch einen Schritt weiter und sagt nicht bloß so der Zyklus der Natur, der ist eben so, sondern er sagt, die Erde wird vergehen. So wie wir die Erde hier kennen, die wird so nicht bestehen bleiben. Und er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber im Gegensatz dazu, mein Wort wird nicht vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, oder ich würde dich gerne mal fragen, an was hast du zuerst gedacht, als du diese Sätze gehört hast? So, Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Oder Jesus sagt, meine Worte werden nicht vergehen. An was denkt ein guter evangelikaler Christ da als allererstes? Natürlich an die Bibel. Und das ist auch irgendwo richtig. Und das ist auch damit gemeint. Also die Bibel und die Wahrheiten, die da drin stehen und die Gebote, die Gott gegeben hat, die werden nicht vergehen. Bevor ich darauf komme, dass es noch mehr beinhaltet als das, was wir vielleicht zunächst denken, möchte ich auf diesen Punkt eingehen, weil der ist absolut richtig. Jesus sagt mal in Matthäus Kapitel 5, Verse 17 und 18, denkt nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern zu erfüllen. Wahrlich, das sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Und so, wir merken, da geht's auf der einen Seite, bevor nicht alles geschehen ist, also da denkt Jesus vermutlich auch an Prophetie, was im Alten Testament vorhergesagt wurde, was im Neuen Testament vorhergesagt wurde. Und er sagt, das Wort wird nicht vergehen, bevor das nicht alles geschehen ist. Das heißt, es wird alles so eintreffen. Alles, was Gott in seinem Wort vorhergesagt hat, alles, was er gesagt hat, das wird kommen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, sogar wenn es eine Freikirche ist. Das wird passieren, was Gott gesagt hat. Gott irrt sich nicht. Gott hat sich nicht verkalkuliert. Er muss nicht seine Vorhersagen korrigieren und alle halbe Jahre eine neue Prognose machen. Was Gott gesagt hat, das wird so passieren. Man hat so viele Dinge schon im Alten Testament gefunden und gesagt, ja, das kann eigentlich nie sein. Und irgendwann guckt man sich die Geschichte an und sagt, doch, es ist genauso gekommen, wie Gott es gesagt hat. So, das ist das eine. Und das andere, was sich nicht verändern wird, was Gott auch in seinem Wort gesagt hat, das sind seine Gebote. Seine Gebote sind unverrückbar. Jesus sagt hier, er ist nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben. Das wäre nun wieder eine andere Predigt. Ihr könnt da in unserem Audioarchiv mal stöbern. Da gibt es auch einiges dazu zu finden, wie das Verhältnis von Jesus und dem Gesetz so ist und was sich da verändert hat und was nicht. Aber was Jesus zunächst mal sagt, ist, die Gebote Gottes, die bleiben bestehen. Das heißt, auch wir können nicht einfach die Gebote Gottes ändern. Wir können nicht sagen, naja gut, das sehen wir jetzt heute halt anders und da müssen wir uns jetzt halt ändern und da müssen wir mit der Zeit gehen. Was eine Gesellschaft als akzeptabel oder als nicht akzeptabel betrachtet, das kann sich ändern. Das kann sich in alle Richtungen ändern. Dinge, die bisher verboten waren, sind jetzt plötzlich vollkommen normal. Oder umgekehrt, Dinge, die bisher normal waren, sind plötzlich verboten. Das kann die Gesellschaft machen, wenn sie sich darauf einigt oder wenn die Regierung oder wer auch immer da den Einfluss hat, das so beschließt. Nur was Gott darüber denkt, ist nochmal eine andere Sache. Egal, wie sich unsere Gesellschaft verändert, egal, wie unsere Gesetze sich verändern, die Gesetze Gottes werden bestehen bleiben. Und deswegen ist auch wichtig, dass wir als Einzelne und wir als Gemeinde diese Offenbarung Gottes, diese Gesetze, diese Prophetien und so weiter, dass wir die wahrnehmen und dass wir uns darüber bewusst sind, dass Gott seine Meinung darüber nicht plötzlich ändern wird. So, das war der eine Teil, wo wir eigentlich zu Recht gesagt haben, das Wort Gottes, damit ist natürlich auch die Bibel gemeint. Aber das Wort Gottes ist mehr. Martin hat am Ende des Gebetes von Prophetie gesprochen oder hat gesagt, Gott redet heute noch. Und das ist unsere feste Überzeugung, das ist das, was im Neuen Testament drinsteht, was Paulus unter anderem im 1. Korintherbrief oder an anderen Stellen beschreibt. Das ist das, was wir in der Apostelgeschichte immer wieder sehen, wo Menschen von Gott gebraucht werden, wo Gott zu Menschen redet und diese Menschen diese Worte, die Gott geredet hat, dann weitergeben an die Leute, für die sie gedacht waren. Da geht es manchmal auch ohne Worte ab. Da kommt ein Prophet und nimmt dem Paulus seinen Gürtel ab und bindet ihm damit die Hände. Und er macht damit ein prophetisches Zeichen und er sagt, der Mann, dem dieser Gürtel gehört, der wird gefangen genommen werden und er wird quasi gebunden, verhaftet, als Gefangener nach Rom transportiert und so. So, Gott zeigt manchmal Dinge, manchmal ist es für eine einzelne Person, manchmal ist es für eine Gruppe, manchmal ist es vielleicht für die ganze Welt, aber Gott redet. Und wir haben vor 2 Wochen uns damit beschäftigt, dass wir einen Gott glauben, der übernatürlich ist. So ein übernatürlicher Gott, habe ich gesagt, der wird übernatürliche Auswirkungen in unserem Leben in irgendeiner Form zeigen. Und genauso, wenn wir glauben, dass Gott lebt, dann wird Gott sich äußern. Also du kannst nicht mit jemandem Kontakt haben, der lebendig ist, der sich nicht äußert, der nicht irgendwas sagt, der nicht irgendwie mit dir redet. Und so ist es mit Gott auch. Unser Gebet ist typischerweise keine Einbahnstraße. Natürlich können wir das so benutzen. Du kannst auch mit deinem Partner so umgehen. Kann immer bloß einer reden und der andere hört zu. Aber eine gute Beziehung, die besteht aus Reden und aus Hören. Und so, eine gute Beziehung zu unserem Gott, die besteht im Gebet auch aus Reden und aus Hören. Und deswegen ermutigen wir euch immer wieder, auch mal zu hören in eurem persönlichen Gebet, auch hier, wenn wir zusammen sind und beten, dass wir hören, was Gott sagt. Und wir glauben, dass Gott redet. Er redet auf unterschiedliche Weise. Er redet nicht immer gleich stark und gleich laut und auch nicht immer auf dieselbe Art, aber wir sind davon überzeugt, dass er redet. Und das ist auch Wort Gottes. Das ist auch ein Wort, was sich nicht ändert. Wenn du von Gott eine Verheißung bekommen hast oder wenn du von Gott einen Auftrag bekommen hast, das ist ein Wort Gottes, das sich nicht ändert. Gott beschließt nicht plötzlich, ja, die Zinsen sind jetzt gestiegen, leider kann ich die Verheißung, die ich dir gegeben habe, nicht mehr erfüllen, funktioniert nicht mehr oder so. Nein, Gottes Verheißungen bleiben bestehen. Die Frage ist, ob wir richtig hören, und das ist was wir unser ganzes Leben lernen dürfen. Aber wenn Gott zu dir gesprochen hat, dann halte ich daran fest. Das ist was, was sich nicht verändert. Das ist was, worauf du dich verlassen kannst. Prophetie, persönliches Reden. Jesus selbst wird als Wort Gottes bezeichnet und Jesus ändert sich nicht. Und da sind wir wieder bei dem ersten Punkt, Gott ändert sich nicht. Und was auch zum Wort Gottes gehört und was zum Teil in der Bibel niedergeschrieben ist, aber eben, ich möchte jetzt eigentlich so ein bisschen von der Bibel nicht trennen, aber ich möchte es getrennt betrachten. Das ist die Botschaft, die wir von Gott bekommen haben und die wir weitergeben sollen. Die zentrale Botschaft, nämlich, dass Gott uns einen Bund anbietet. Ich habe eine Bibelstelle mitgebracht, Psalm 89, Vers 35. Da heißt es, meinen Bund, sagt Gott, werde ich nicht entweihen. Was meine Lippen gesprochen haben, will ich nicht ändern. Gott bietet uns einen Bund an. Wir haben letzte Woche hier Abendmahl miteinander gefeiert. Und beim Abendmahl sagt Jesus, dieses Brot, dieser Kelch ist der neue Bund. Also vor allem beim Kelch sagt er, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. So Gott schließt mit uns einen Bund und Gott sagt, ich werde diesen Bund nicht entweihen. Was ist das für ein Bund? Im Abendmahl, ich hoffe, wir haben das inzwischen verstanden, wenn du schon ein paar Mal hier warst oder dich ein bisschen mit der Materie beschäftigt hast, im Abendmahl geht es um die Vergebung unserer Sünden. Gott macht einen Bund mit uns. Er sagt, pass mal auf, ich habe ein Problem mit dir. Du bist ein Sünder und ich bin ein heiliger Gott. Und deswegen ist zwischen uns eine Trennung. Altdeutsch ein Sund. Wir kennen das vielleicht noch aus, wo ist das, Dänemark, Schweden, da gibt es so Sund, Öresund und was weiß ich, Stralsund gibt es auch noch. Da ist eine Meeresstrecke dazwischen, die zwei Landstücke voneinander trennt. Und daher kommt unser Wort Sünde. ich weiß nicht, was du unter Sünde verstehst, aber eigentlich ist es von der ursprünglichen Wortbedeutung her, bedeutet Sünde das, was uns von Gott trennt. Und Gott sagt, ich sehe diese Trennung, aber ich möchte, dass diese Trennung aufgehoben wird. Und deswegen schickt er Jesus, er lässt Jesus stellvertretend für unsere Schuld, für unsere Sünde sterben. Und er sagt, ich mache mit dir einen neuen Bund. Ich verbünde mich mit dir. Ich biete dir meine Freundschaft an. Ich biete dir die Kindschaft an. Ich möchte dich gern als mein Kind aufnehmen. Und diesen Bund, sagt Gott, den werde ich ehren, den werde ich nicht entweihen. An diesem Bund werde ich festhalten. Und deswegen ändert sich auch die Botschaft nicht. Dieser Bund, den uns Gott anbietet, der nicht dadurch geschlossen wird, dass wir irgendwie was bezahlen müssten, dass wir gute Werke tun müssten, dass wir irgendwas leisten müssten, sondern der Bund wird dadurch beschlossen, dass wir das Geschenk Gottes annehmen. Und an diesem Angebot, an diesem Bund, an dieser Botschaft, da ändert sich nichts. Das ist das, was Gott uns gegeben hat und wo Jesus sagt, außer durch mich gibt es keinen Weg zum Vater. Und ob uns das gefällt oder ob wir das intolerant finden oder ob wir sagen, das ist aber irgendwie ein bisschen eng oder so, das kann sein, wie es will. Du kannst es sehen, wie du magst. Aber das ist das, was Gott gesagt hat und was sich nicht ändern wird. Es gibt genau einen Weg zu Gott und das ist Jesus. Und daran wird sich nichts ändern. Und wenn du hier bist oder wenn du uns im Internet zuschaust und du nach einem Weg suchst, wie du zu Gott kommen kannst, die Antwort ist einfach. Es gibt genau einen Weg, nämlich indem du Jesus annimmst als deinen Erlöser, als den, der für deine Sünden gestorben ist, als der, der die Trennung aufhebt zwischen dir und Gott. Das ist der Weg zu Gott. Und das ist der einzige Weg. Und das ist die Botschaft, die wir haben als seine Gemeinde. Paulus schreibt mal, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir sagen der Welt, lasst euch versöhnen mit Gott. Es gibt einen Weg, sich mit Gott zu versöhnen. Und das ist unsere Botschaft. Und diese Botschaft ändert sich nicht, die ist zeitlos, die ist ewig gültig. Die wird sich nicht verändern. Deswegen ist auch eigentlich ganz einfach, als sein Nachfolger, die Botschaft ändert sich nicht. Du musst nicht immer was Neues lernen, die ist einfach so. Diese Botschaft, diese gute Nachricht oder wie es auf Griechisch heißt, das Evangelium, das hat sich nicht geändert, das wird sich nicht ändern. Und jetzt kommen wir zu diesem zweiten Punkt. Es gibt nämlich außer dem Inhalt auch noch eine Form. Und jetzt haben wir als Gemeinde gesagt, wir möchten, dass der Inhalt ankommt. Und damit der Inhalt ankommt, haben wir uns vorgenommen, die Form so anzupassen, dass sie den Menschen angemessen ist. Dass die Menschen, die die Botschaft hören sollen, dass sie die verstehen. So, ich fange nochmal, damit wir da keine falschen Gedanken bekommen. Ich möchte gleich was von Paulus vorlesen. Und Paulus ist in dem Punkt ziemlich radikal. Und damit wir den Paulus jetzt nicht gleich in eine ganz verdächtige Ecke stellen, möchte ich erstmal uns vorlesen, dass der Paulus auch das mit der Botschaft, die sich niemals verändert, ganz genauso gesehen hat. Und dazu gehen wir miteinander in den Galaterbrief, ins erste Kapitel und dort in den Vers 8. Da geht es um dieses Evangelium, um diese gute Botschaft, die ich gerade erklärt habe. Und da schreibt Paulus Folgendes. Wer euch aber ein anderes Evangelium, eine andere Botschaft verkündigt, einen anderen Weg zum Heil zeigt, als wir es euch verkündigt haben, der sei verflucht, auch wenn wir selbst es wären oder ein Engel vom Himmel. So Jesus sagt, oder Paulus schreibt hier, es ist diese eine Botschaft und diese Botschaft wird sich nicht ändern und die kann man nicht ändern. Und wenn euch jemand was anderes erzählt, ja, er sagt so hart, der sei verflucht. Warum? Weil Jesus sagt, wer einem dieser kleinen, dieser Menschen, die eigentlich die gute Botschaft hören müssten, was Falsches erzählt, dem ein Ärgernis ist, dem irgendwie den Weg zum Heil dadurch versperrt, dass er eben eine falsche Botschaft sagt, der sollte besser mit einem Mühlstein um den Hals versenkt werden. Das sind schon harte Aussagen, aber da merken wir schon, wie wichtig das Gott ist, dass diese Botschaft sich nicht verändert und dass sie nicht anders weitergegeben wird. So, Paulus ist in dem Punkt also vollkommen klar. Die Botschaft, der Inhalt, den er verkündigt, der ist derselbe, gestern, heute und morgen. Aber derselbe Paulus, der schreibt im 1. Korintherbrief was ganz Krasses. Und das möchte ich euch vorlesen. 1. Korinther Kapitel 9 und dort die Verse 19 bis 22. Obwohl ich also frei und von niemand abhängig bin, habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Wenn ich mit Juden zu tun habe, lebte ich wie ein Jude, um sie für Christus zu gewinnen. Unter ihnen, die von der Befolgung des Gesetzes das Heil erwarten, lebte auch ich nach den Vorschriften des Gesetzes, obwohl ich selbst das Heil nicht mehr vom Gesetz erwarte. Und das nur, um sie für Christus zu gewinnen. Wenn ich dagegen mit Menschen zu tun hatte, die nichts vom Gesetz wissen, lebte auch ich nicht nach dem Gesetz. Obwohl ich doch vor Gott nicht gesetzlos lebe, ich stehe ja unter dem Gesetz, das Christus gegeben hat. Und auch das tat ich, um sie für Christus zu gewinnen. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, um die Schwachen zu gewinnen. Allen bin ich alles geworden, um auf jeden Fall einige zu retten. Paulus sagt, wenn er mit Menschen zusammen ist, für die das Gesetz total wichtig ist, dann hält er sich selber ans Gesetz, obwohl er es nicht müsste. Also vielleicht muss ich da ganz kurz was sagen. Damit meint er nicht so das Gesetz, dass wir niemanden umbringen sollen und solche Geschichten, sondern da geht es um die jüdischen religiösen Vorschriften, um diese ganzen Geschichten mit dem Essen und der Reinigung und was weiß ich was alles. Und Paulus sagt, wenn ich mit Leuten zusammen bin, mit Juden, die das Gesetz befolgen, dann halte ich mich an das Gesetz, damit sie mich nicht deswegen ablehnen, weil ich mich nicht ans Gesetz halte und mir nicht mehr zuhören. Und auf der anderen Seite, wenn ich zu Menschen komme, die vom Gesetz nichts wissen oder nichts wissen wollen und für die das nicht wichtig ist und für die das Gesetz vollkommener Käse ist, dann fange ich nicht an, denen das Gesetz zu verklickern und du musst dieses tun, du musst jenes tun, sondern er lebt auch wie einer, für den das Gesetz keine Bedeutung hat. Obwohl für ihn, schreibt er natürlich, das Gesetz Christi gilt, aber er versucht, ihnen nahe zu kommen. Er versucht, einer von ihnen zu werden. Und letztendlich hat Gott genau dasselbe gemacht. Gott hat versucht, die Botschaft bei uns anzubringen. Und er hat es eben dadurch gemacht, dass er selber einer von uns wurde. Er ist geworden wie wir. Und so wird Paulus den Juden ein Jude, den Heiden ein Heide, den Gesetzlosen ein Gesetzloser, den Schwachen ein Schwacher. Du könntest die Liste im Prinzip beliebig verlängern. Er sagt, ich bin allen alles geworden, um auf jeden Fall, auf irgendeine Art und Weise, wenigstens einige zu retten. Und das ist genau das, was wir im Sinn haben, wenn wir sagen, dass wir diese zeitlose Botschaft in zeitgemäße Formen verpacken wollen. Wir wollen, dass Menschen verstehen, was Gott ihnen sagen möchte. Und deswegen versuchen wir, unsere Gottesdienste so zu machen, ja, unsere Gesellschaft ist heute so vielfältig geworden, dass du es natürlich nicht jedem recht machen kannst. Du wirst nicht jedermanns Musikgeschmack treffen, wir haben uns kürzlich im Lobpreisteam getroffen, da geht es darum, welche Lieder singen wir, da sind wir uns schon im Team nicht so hundertprozentig, dem einen gefällt das mehr, dem anderen gefällt jenes mehr. Aber da geht es nicht so sehr um den Geschmack, sondern es geht einfach darum, es ist unser Wunsch, dass all das drumherum, die Form, wir könnten vieles in der Gemeinde anders machen, auch sehr viel einfacher machen, aber wir möchten die Dinge so machen, damit die Botschaft ankommt. Du kannst es natürlich auf die nackte Botschaft reduzieren. Guck mal, wenn ein Mann seiner Frau oder seiner Freundin, seiner Verlobten oder wie auch immer, jemand, den er lieb hat, diese Botschaft sagen möchte, dann kann er sich hinstellen und sagen, geil, du weißt schon, dass ich dich lieb. Okay, alles klar, check. Oder du kannst es so verpacken, dass die Verpackung der Botschaft hilft, dass die Botschaft ankommt. Und ich glaube, in so vielen Dingen verstehen wir das ohne Probleme. Und deswegen haben wir beschlossen, wir möchten es in der Gemeinde ähnlich machen. Wir möchten Formen wählen, die bei den Menschen ankommen. Wir möchten eine Sprache benutzen, die die Menschen verstehen. Und da ist sicher noch Luft nach oben und da können wir noch viel tun. Und man ist ja doch manchmal so ein bisschen auch in seiner Blase gefangen. Aber das Ziel, was wir haben, ist, so wie es einer meiner Kollegen mal formuliert hat, wenn die Leute zu uns kommen, dann ist das Einzige, was sie stören soll, die Botschaft, der Inhalt. Und alles andere, darüber kann man reden. Man kann über Kleidung reden, man kann über Haartracht reden, man kann über Musik reden, man kann über Dekoration reden, über Farben, über ich weiß nicht was alles. Die Formen, die sind veränderbar. Die Botschaft bleibt dieselbe. Die Form kann jüdisch, heidnisch, gesetzlos, gesetzlich, schwach, stark, wie auch immer sein. Aber wir möchten, dass die Botschaft ankommt. Und wir merken, dass dabei Paulus aber auch nicht grenzenlos war oder planlos war. Paulus hat es ganz bewusst gemacht. Er hat sich überlegt, wie kann ich diese Menschen erreichen? Und Paulus sagt nicht, ja, ich keine Ahnung, ich bin mal so, sondern er überlegt sich, wie erreiche ich diesen Menschen? Wie kann ich dem nahe kommen? Und er überlegt sich eine Strategie, wie er die Botschaft, die sich nicht verändert, in eine Form einpacken kann, damit dieser Mensch der Botschaft zuhört. Ob er die Botschaft annimmt, ist nochmal eine andere Sache. Das steht nicht in unserer Macht. Jeder von uns entscheidet sich selber. Aber wir möchten wenigstens die Möglichkeit schaffen, dass er die Botschaft hört und sich entscheiden kann. Und so müssen wir uns natürlich auch die Frage stellen, wo sind die Grenzen oder was ist der Maßstab, was ist die Richtschnur, was bestimmt die Form? Und auch da sagt uns Paulus einen interessanten Satz, ein Kapitel weiter, im Kapitel 10, Vers 33, auch ich suche allen in allem entgegenzukommen. Soweit kennen wir das schon. Ich suche nicht meinen Nutzen, sondern den Nutzen aller, damit sie gerettet werden. Und das soll unsere Leitlinie sein. Ich suche nicht meinen Nutzen. Gemeinde ist nicht nur für mich da. Wir waren gestern Abend oder gestern Spätnachmittag an einem Punkt, wo wir uns über so ein Gleichnis von Jesus unterhalten haben, wo der Hirte doch tatsächlich seine Schafe im Stich lässt. Damit er das eine Schaf findet, was weggelaufen ist. Ich komme da nachher nochmal drauf zu sprechen. So, was unser Wunsch ist, ist nicht, dass wir uns in allem irgendwie anpassen oder so, sondern wir überlegen uns, wie wir die Formen, die wir verwenden, die Programme, die wir machen, die Art und Weise, wie wir das Evangelium verkünden, wie wir dies so gestalten, damit sie bei den Menschen ankommt. Und vielleicht hast du es schon mal gehört, von Dietrich Bonhoeffer gibt es so einen berühmten Satz, wo er gesagt hat, Gemeinde Jesu ist nur dann Gemeinde Jesu, wenn sie für andere da ist. Gemeinde ist nicht Selbstzweck. Wir sind in diese Welt hineingestellt mit einem Auftrag. Nicht mit einem Auftrag, die Leute zu uns zu führen und viel Geld zu verdienen oder sonst irgendwas, sondern unser Auftrag ist, Menschen zu Jesus zu führen. Und ob die jetzt zu uns kommen oder ob die woanders in die Kirche gehen oder welche Form sie dann auch haben oder wo sie sich anschließen, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen in die Beziehung zu Gott zurückfinden. Wie funktioniert das jetzt so? Früher, da haben sich die Prediger auf die Straße gestellt und haben gesagt, dass das Gericht Gottes vor der Tür steht und die Leute sollen Buße tun und sie sind alle Sünder und so. Und irgendwie hat das manchmal auch funktioniert. Ich habe das hier schon oft gesagt, wenn du heute mit den Menschen über Sünde redest, dann denken sie als erstes an seine Torten und an Pommes und ich weiß nicht, ich habe halt wieder gesündigt. Kennt ihr den Satz? Der bezieht sich eigentlich ausschließlich aufs Essen. So, das Konzept der Sünde ist heute ein bisschen schwierig geworden. So, natürlich, das Konzept der Sünde ändert sich nicht, aber wenn wir wollen, dass die Leute verstehen, um was es geht, dann müssen wir Worte finden, die bei ihnen ankommen. Dann müssen wir lernen, darüber so zu reden, dass die Menschen verstehen, was Gott eigentlich meint. So, früher haben wir, ich weiß nicht, wer ist der älteste Kindergottesdienstmitarbeiter? Also jetzt nicht der älteste, sondern der längst gediente. Wer von euch hat noch mit Flanelltafeln gearbeitet? Okay. Habt ihr noch was Älteres? Also Flanelltafel ist so der Inbegriff für mich von früher. Heute benutzen wir keine Flanelltafeln mehr. Obwohl das vielleicht manchmal auch noch funktioniert, aber wir benutzen heute zum Beispiel ein Produkt eines namhaften Softwareherstellers, um jetzt nicht Horst das gleich zu tun, hier Schleichwerbung zu machen. Also wir benutzen digitale Präsentationen, wir zeigen Filme, wir versuchen die durchaus auch gesunkene Aufmerksamkeitsspanne der Kinder irgendwie zu nutzen und die irgendwie für das Evangelium greifbar zu machen. Die Formen ändern sich. Du kannst heute Kindergottesdienst machen, so wie du es vor 30 Jahren gemacht hast. Das Problem ist, die Botschaft wird nicht mehr ankommen. So, jetzt habe ich viel vom Kindergottesdienst geredet, vielleicht geht es an dir total vorbei, aber das ist genau dasselbe mit Werbung. Hast du schon mal Persil-Werbung von vor 50 Jahren angeschaut? Das guckst du manchmal an und denkst dir, boah, wie konnte man so Werbung machen? Das funktioniert heute nicht mehr. Heute ist Werbung vollkommen anders. Und warum? Weil die Leute wollen, dass die Botschaft ankommt. Und jetzt kannst du sagen, ja, wir Christen, wir machen doch keine Werbung. Lass uns mal drüber nachdenken. Im Prinzip sind wir im Werbebusiness, oder? Wir wollen zwar kein Produkt verkaufen, aber wir wollen ein Produkt verschenken. Wir wollen, dass die Menschen was Gutes bekommen. Und damit sie verstehen, dass sie das Gute bekommen, müssen wir Wege finden, die sie verstehen. Manche Formen sind zeitlos. Du kannst heute zum Beispiel, jetzt bleibe ich nochmal bei den Kindern, natürlich eine Geschichte erzählen. Und wenn du das gut machst, dann funktioniert es heute noch genauso wie vor 50, vor 100 oder vor 200 Jahren. Es gibt Formen, die funktionieren immer noch. Aber es gibt Formen, die gehen einfach nicht mehr. Und wir wollen, dass die Menschen sich für diese zeitlose Botschaft interessieren und deswegen überlegen wir uns, wie wir das hinbekommen. Und jetzt komme ich auf diesen Punkt zu sprechen, den ich vorher kurz angesprochen habe. Über diesen Hirten, der seine Herde im Stich lässt. Matthäus Kapitel 18, Vers 12 erzählt uns Jesus diese Geschichte. Oder es ist eigentlich keine Geschichte, es ist eine Feststellung. Er sagt, wenn ein Hirte 100 Schafe hat, und eines läuft weg und verirrt sich. Was wird er wohl tun? Wird er nicht die 99 anderen stehen lassen und in die Berge gehen, um das verirrte Schaf zu suchen? Und wenn er es findet, wird er sich ganz sicher mehr darüber freuen, als über die 99, die nicht fortgelaufen sind. Genauso ist es nicht der Wille meines Vaters, dass auch nur eines von diesen Kindern verloren geht. Wir haben gestern schon ein bisschen zu kauen gehabt, als wir uns mit dem Punkt auseinandergesetzt haben. Ist der eine wirklich wichtiger als die 99? Fühlen wir uns da als die Braven nicht irgendwie benachteiligt? Geht nicht mehr um mich? Wie, die Gemeinde muss nicht mehr mir gefallen? Die muss den Leuten gefallen, die noch gar nicht da sind? Ja, lass uns mal drüber nachdenken. Wir möchten uns mit euch auf diesen Weg machen, Gemeinde auch neu zu verstehen, neu zu denken, neu darüber nachzudenken, wie Gemeinde sein muss, damit wir den Auftrag ausführen können, den Gott uns gegeben hat. Die Form passt sich immer der Zielgruppe an. Der Gottesdienst, den wir miteinander hier feiern, der sieht anders aus als der Gottesdienst, der momentan ein Stockwerk höher stattfindet. Und der sieht nochmal anders aus als die Gottesdienste, die Emil mit seinen Leuten mit der Jugend feiert. Und es sieht nochmal anders aus, als es in den Ranger-Gottesdiensten passiert. Und es sieht nochmal anders aus in den Kirchen, die nochmal andere Zielgruppen haben. Die Form passt sich immer dem Inhalt an. Vielleicht kennt ihr diesen klassischen Design-Satz, Form follows Function. Die Form passt sich der Funktion an. Die Form wird gewählt, damit das, was das Ding, die Tasse, die Kanne, das Auto, der Schallplattenspieler oder sonst irgendwas, was das machen soll. Und damit diese Funktion ausgeführt werden kann, gebe ich dem Ding eine entsprechende Form. Und um das zusammenzufassen, wir reden niemand nach dem Mund. Wir passen unsere Botschaft nicht den Menschen an. Die Botschaft ist dieselbe, aber wir wollen, dass die Botschaft ankommt. Und deswegen versuchen wir, die Formen so anzupassen, dass die Menschen die Botschaft hören können. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du eine richtig gute Botschaft hast und die ist so schlecht verpackt, dass sie niemand hören will. Stell dir vor, du hast ein richtig gutes Geschenk. Und wenn du jetzt an Geschenk denkst, dann denk nicht daran, so eins zu eins, ich komme zu dir, ich habe ein Geschenk und ich gebe es dir und du nimmst es und du sagst, die Verpackung gefällt mir nicht besonders, aber ich mache das jetzt trotzdem auf. Das, um was wir uns gerade Gedanken machen, das ist eine Welt, in der wir mit unserem Geschenk mit 1000 anderen Produkten konkurrieren und wo die Leute x Geschenke zur Auswahl haben. Und du kommst mit einem Geschenk und die Frage ist, wie ist dieses Geschenk verpackt? Und wenn die Verpackung nicht passt, dann kannst du darauf gehen, dass dieses Geschenk nicht ausgepackt wird. Und deswegen ist uns die Form wichtig. Deswegen überlegen wir uns, wie können wir das so machen, dass die Leute verstehen, was Gott meint? Wie können wir das so machen, dass die Menschen verstehen, dass Gott sie liebt und dass Gott einen guten Plan mit ihnen hat? Und da müssen wir uns auch ein bisschen mit dem Image auseinandersetzen, was Kirchen heute haben. Dass das vielleicht nicht immer auf alle zutrifft, ja, müssen wir damit umgehen. Wir müssen mit Vorurteilen aufräumen. Wir müssen den Leuten zeigen, dass Gott manchmal anders ist als das Bild, was sie von ihm haben. Das Wichtige ist, dass sie uns erstmal zuhören. Und deswegen müssen wir lernen, die richtige Sprache zu verwenden, die richtigen Bilder zu verwenden. Wir müssen lernen, zum richtigen Zeitpunkt das Richtige zu sagen. Wie das funktioniert, das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten miteinander durchbuchstabieren und werden uns da auch miteinander beschäftigen und werden uns vielleicht auch Hilfe holen. Und du kannst aber auch mal selber nachdenken, du kannst dich schlau machen, du kannst Gott um eine Antwort bitten. Und wir werden versuchen, uns einfach gegenseitig zu helfen, auf diesem Weg einfach die Botschaft richtig zu verpacken. An dem Punkt höre ich auf. Obwohl es noch viel zu sagen gäbe, aber man soll ja für die Predigten der nächsten Wochen und Monate noch was übrig lassen. Ich bete noch. Vater, ich danke dir, dass du Interesse hast an uns. Ich danke dir, Herr, dass du uns deine Liebe gezeigt hast durch deinen Sohn, der für uns gestorben ist, als wir noch Feinde waren. Und ich danke dir, Herr, dass du möchtest, dass diese Trennung zwischen dir und den Menschen aufgehoben wird. Und Herr, wir möchten uns von dir gebrauchen lassen. Wir möchten diesen Auftrag annehmen. Wir möchten diese Dankbarkeit, die wir empfinden darüber, dass du uns gerecht gemacht hast, gerettet hast, dass du uns ewiges Leben geschenkt hast. Wir möchten diese Dankbarkeit umsetzen in Bereitschaft, dieses Wort weiterzugeben. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du zu uns redest und dass du uns zeigst, Herr, wo wir es uns manchmal zu bequem machen. Dass du uns zeigst, wo es hingehen soll. Dass du uns zeigst, welche Wege wir gehen sollen. Dass wir uns immer wieder die Frage stellen, auch wie weit bin ich bereit zu gehen? Wir haben es vorher auf diesem Plakat gesehen, Herr. Kein Weg ist zu weit. Wie oft ist mir ein Weg zu weit? Wie oft ist es mir zu umständlich, zu anstrengend? Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du zu uns redest und dass du uns neu erfüllst mit deinem Heiligen Geist und dass du uns zeigst, wie wir den Auftrag, den du uns gegeben hast, ausführen können. Nicht mit Druck, sondern aus der Liebe heraus, die du in unsere Herzen geschenkt hast. Wir danken dir, Herr, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Und wir freuen uns auf das, was da kommen wird. Und auf die Menschen, die die Botschaft hören werden, weil wir es geschafft haben, sie richtig zu verpacken. Amen.